aktuell ist es das größte Gap, was ich zwischen Spot und physischem Preis je gesehen habe. Je. Seit in 20 Jahren nicht gesehen. Dass ich hier, ich meine, man kennt die Vergleichsseiten. Man weiß, was Shops hier für Silber haben wollen. Und dann guckt doch mal auf den Spotpreis und stellt fest, dass die Differenz nicht die Mehrwertsteuer ist. Die Differenz ist das Premium für den, der Ware hat. König ist, wer Ware hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment-Podcast. Die Edelmetalle steigen wieder und zeitlicher könnte es nicht passen. Heute als Gast Michel Eubel von der Bayern LB im Bereich Edelmetallhandel. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Uli.
Ja, wir haben ja wirklich bewegte Märkte hinter uns. Also in den letzten Wochen, der Jahresstart war ja fulminant. Wir hatten Silber, was über 100 Dollar gestiegen ist zum ersten Mal. Und es waren ja wirklich Szenen, sage ich mal, wo dann Volatilitäten von 15-20% Preisbewegungen am Markt waren. Wie hast du das erlebt? Beziehungsweise fangen wir mal einen Schritt vorher noch an. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern und Zuschauern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Wie lange machst du das schon bei der Bayern LB oder im Edelmetallhandel insgesamt?
Ja, gerne. Also mein Name ist Michael Eubel. Ich bin Leiter des Kompetenzzentrums Sorten und Edelmetalle der Bayerischen Landesbank in Nürnberg. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ich bin schon ein bisschen länger in der Bank, habe aber irgendwann den Fehler gemacht, mal so ein Kilo Gold anzufassen. Und bin mehr oder weniger daran hängen geblieben, weil ich damals irgendwie das Gefühl hatte, das ist ein tolles Produkt. Das ist etwas, was plain vanilla ist, da gibt's keine versteckten Dinge, das ist eine ehrliche Geschichte, Geld für Gold und Gold für Geld umgekehrt. Und dann bin ich da hängen geblieben in 2006. Das heißt, ich habe jetzt 20-jähriges Jubiläum im Sorten- und Edelmetallhandel und habe eine Menge erlebt. 2006 haben sich noch nicht so viele Leute für Gold interessiert. Das ist jetzt ganz anders, aber da kommen wir vielleicht im Zuge des Interviews noch ein bisschen drauf zu sprechen.
Ich glaube aber, das ist ein sehr guter Punkt, den du jetzt schon ansprichst. Gab es eine Zeit wie heute? Ich meine, die Nachfrage nach Gold, wir sehen es auch am Goldpreis, geht durch die Decke. Gleichermaßen, ich habe ein kurzes Interview von dir auch gelesen beim Handelsblatt. Ihr seid unter Wasser und könnt diese Nachfrage gar nicht so richtig physisch bedienen. Gab es eine Zeit wie heute?
Ja, gab es. Und zwar 2008 Lehman-Pleite. Das war der Paradigmenwechsel der Fiat-Währungen, des Finanzsystems. Das war zu dem Zeitpunkt war das genauso schlimm. Also es ist ja nicht so, dass man einfach eine Null vors Komma schiebt und mit der kleinen Finger Enter drückt und sagt, tschakka, zehnfaches Volumen, sondern es sind ja hier Dinge, die man hier physisch bewegen muss. Ja, und physisch bewegen heißt, du musst es einkaufen im Ausland, du musst es versichern, du musst es transportieren, du musst es verpacken, du musst es refinanzieren, du musst es hedgen. Du musst es wieder an den Kunden versenden, ja, und das ist ja etwas, wo physikalische Grenzen gesetzt sind. Ja, man hat eine Mannschaft, die kann eine bestimmte Anzahl von Päckchen packen am Tag, und wenn dann plötzlich, keine Ahnung, zehnmal so viele Aufträge kommen, dann ist klar, dass die Mannschaft vielleicht das Doppelte schafft, aber nicht das Zehnfache. Und sowas hatten wir erstmalig wann war Lehman Breakdown? September 2008 irgendwas, verzeiht mir, ist schon lange her. Dann kam die Euro-Krise 2010 und 2012. Das waren auch nochmal Massive Impacts, die Nachfrage nach oben getrieben haben. Und dann natürlich 2020 Corona-Pandemie, die totale Panik auf der ganzen Welt. Das war somit das Schlimmste, was wir erlebt haben. Das waren also Auftragszahlen, die waren einfach dann nicht mehr zu bewältigen. Dann Ukraine-Krieg. 2022 auch nochmal ein Peak, Angst der Leute. Selbst ich habe mit meiner Familie überlegt, was machen wir denn, wenn da hier irgendwie der Krieg auch uns erreicht? Wo gehen wir denn hin? Ja, dass solche Gedanken, weiß ich nicht, ob ihr euch die auch gemacht habt, aber 2022, wo noch nicht klar war, dass das alles in so einem Stellungskrieg da erstmal endet, in Anführungsstrichen, hat man sich schon Gedanken gemacht und die Angst war groß und Angst treibt die Leute immer in Edelmetalle oder die Menschen. Ja, und das, was wir jetzt erleben, also wirklich Januar ist so krass, dass ich das wiederum mit den eben genannten Peaks vergleichen würde. Ich muss nur eins richtigstellen, das Handelsblatt hat gesagt, wir saufen ab, wir schaffen nicht alle Aufträge. Das ist nicht so ganz richtig, weil wir schaffen schon alle Aufträge, wenn wir genügend Ware von den Lieferanten bekommen würden. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das eine impliziert ja so nach dem Motto, wir haben nicht genug Ressourcen, um die Aufträge abzuarbeiten. Die haben wir schon, weil wir haben massiv investiert in den letzten 20 Jahren bei uns. Sondern es ist eher das Gap, dass man 10.000 Maples haben will und man bekommt 1.000. Ja, bei Gold. Und bei Silber möchtest du 100.000 Maples haben und du bekommst 10.000. Und dann fügen sie noch hinten dran in 6 Wochen. Ja. Und das ist das Problem.
Also es ist wirklich so, sowohl bei Gold als auch Silber, die physische Menge kommt einfach nicht zeitnah wie gefordert an, quasi.
Bei Gold ist der Timelag wenige Tage, bei Silber ist der Timelag Wochen bis Monate.
Das ist total interessant, weil ich habe eine persönliche Erfahrung. Also ich habe 2004 in Hamburg auf dem Flohmarkt mal so ein bisschen Silberbesteck gekauft und ich habe es wirklich am 30.01. Bei einer Scheideanstalt verkauft. Ich war am 28.01. kurz in meiner Mittagspause da, dann sagte man mir, es war so ein Vorraum, da saßen so 9, 10 Leute und dann sagte man mir, also 2 Stunden Wartezeit müssen sie mitbringen. Habe ich gesagt, die habe ich jetzt nicht, ich habe nur Mittagspause, nach Hause, am Freitagmorgen direkt als Zweiter da vor der Tür gestanden, war eine Schlange von 10 Leuten, dann wurde geöffnet und dann hieß es, ja, tut uns leid, Silber nehmen wir jetzt erstmal nicht mehr an. Dann ist man hier in Köln zur Degussa, die haben es angenommen. Und das war total interessant, weil da war eine Schlange von bestimmt 25 Leuten. Ich habe da mal so gefragt, wer kauft, wer verkauft denn? Die Deutschen sehr diskret, haben dazu natürlich nichts gesagt, weil jeder dachte, vielleicht will ich dem ans Täschle. Und auf jeden Fall war es dann so, beim Einordnen oder Einlass hat dann derjenige gesagt, Käufer hierhin, Verkäufer dahin. Also Käufer zu Verkäufer war so 1:8 ungefähr, also ein Käufer, 8 Verkäufer. Wobei ich dann auch rausgefunden habe, dass auf der Käuferseite war mehr Gold und auf der Verkäuferseite waren halt viele, die Silber. Wirklich Leute, die ihre Münzen und Tafelsilber und alles weggebracht haben. Das war interessant, die haben es noch angenommen. Und da sagte mir der Käufer auch, dass das Problem auch ist, dass die Scheideanstalten gar nicht nachkommen, dass also wirklich für das Einschmelzen teilweise 6 bis 7 Wochen aktuell anstehen, weil die nicht mehr nachkommen. Also so viel physisches zum Einschmelzen abgegeben wird, dass die Leute das Erdbesteck oder was auch immer, was sie sowieso nicht putzen wollen und benutzen, eingeben. Also gibt es da einen Unterschied zwischen Gold und Silber, was Käufer, Verkäufer angeht?
Also generell muss ich zu dem Thema Silberankauf noch mal was sagen und Raffinationskapazitäten. Also die, warum manche kein Silber-Scrap, also Scrap ist der Fachbegriff für Tafelsilber, alte 10-Euro-Münzen mit Sterling-Gehalt etc. pp. Überall, wo, sage ich mal, Silber drin ist, bis hin zu Solarpanels, wo in jedem Solarpanel 20 Gramm Silber drin sind. Das wird natürlich kostenintensiv für die das ankaufen, weil sie kriegen es nicht in die Raffination und das ist nicht, weil sie das nicht wollen, sondern weil gerade die großen Raffinerien und dann sprechen wir mal vom Tessin, von den großen 4, Valcambi, Metalor, Pump, Argor, die ja mehr oder weniger 60% der weltweiten Raffinationskapazitäten da auf 20 Quadratkilometer vereinen, bei denen brummt das Goldgeschäft wie Hölle. Also die haben Schichtbetrieb für Gold und die werden schlichtweg einen Teufel tun und ihre Goldproduktion zum Teil stoppen, um da mal 50 Tonnen Silber durchlaufen zu lassen. Das ist auch gar nicht so einfach. Du kannst das eigentlich gar nicht in den gleichen Hallen machen. Du musst eigentlich eine separate Raffinationslinie haben. Gold- und Silberproduktion, das verträgt sich nicht. überhaupt nicht. Wenn du quasi Silberproduktion in einer nicht reinen Halle machst, wo noch ein paar Goldatome rumschwirren, dann hast du sofort Flecken rote Flecken auf dem Silber. Das heißt, das muss alles sehr sauber getrennt werden voneinander. Und solange die Raffinerien in Goldaufträgen absaufen, um das Wort nochmal zu zitieren, was ich schon mal gesagt habe, ja, das ist, werden die das nicht machen. Die verdienen mit Gold mehr Geld und haben mehr Durchsatz als mit Silber. So, jetzt hast du quasi die ganze Zeit die Goldproduktion laufen, kriegst aber auf der Ankaufsseite ständig Silberkram rein. Ja, Doré von Minen, du kriegst Tafelbesteck vom Uli und andere Münzen von vielen kleinen Kunden. Und die Kunden wollen ja Payout. Ja, die wollen ja sofort Cash haben. So, und jetzt wissen wir alle, privatwirtschaftliche Unternehmen, die mit Edelmetallen hantieren, sind extrem hochvolumig unterwegs, was Geld anbelangt. Ja? Und irgendwann ist auch mal das Geld zu Ende. Weil die sagen, also damit meine ich nicht, dass sie pleite sind, sondern die Liquidität, die sie fürs Goldgeschäft brauchen, ist dann nicht mehr da. Und dann konzentriert man sich natürlich auf Brot- und Buttergeschäft. Und das ist das Geschäft mit Investment und Anlage, Münzen in Shops oder auch in den Filialen oder online. Und dann lässt man mal so ein Ding wie ich kaufe Tafelbesteck oder Silber, Silberzigaretten, Etuis oder irgendwas, das lässt man dann mal sein für eine Weile. Ja?
Treiben diese Engpässe die Preise auch einfach weiter?
Ja, sieht man. Also so, das ist so diese, aktuell ist es das größte Gap, was ich zwischen Spot und physischem Preis je gesehen habe. In 20 Jahren nicht gesehen. Dass ich hier, ich meine, man kennt die Vergleichsseiten. Man weiß, was Shops hier für Silber haben wollen. Und dann guck doch mal auf den Spotpreis und stellt fest, dass die Differenz nicht die Mehrwertsteuer ist. Die Differenz ist das Premium für den, der Ware hat. König ist, wer Ware hat. Ja, nicht umsonst ist Klopapier im März 2020 auf dem Aldi-Parkplatz zum dreifachen Preis gehandelt worden. Ja, ist so. Also momentan kannst du, wenn du Silber hast und bist kurzfristig oder sogar sofort lieferfähig, kannst du den Preis machen.
Interessant. Wie ist es? Weil du hast gesagt, es gab schon mal Peaks in deiner langen Historie. Da bin ich auch froh, dass wir dich hier haben, weil ich glaube, das ist so interessant, wenn du jemanden hast, der das so lange macht und dann eben aus der eigenen Erfahrung das miterlebt hat, wie das in den verschiedenen Krisenphasen war. Für mich, da ich damals die Lehman-Krise auch hautnah miterlebt habe und das war ja wirklich so, man stand kurz vorm Abgrund und man hatte das Gefühl, die ganze Welt kann auseinanderfliegen im Finanzbereich. Bei meinem Friseur, wo ich damals noch war, da kam das gar nicht so an. Da hat ja keiner verstanden irgendwie. Also in der Realwirtschaft war das am Anfang noch gar nicht so präsent, sag ich mal. Das hat sich dann nachher ein bisschen eingeschlichen. Aber was ich interessant finde, ist damals der Goldpreisanstieg, der war ja gar nicht so groß. Also wenn man sich anschaut im Vergleich zu jetzt, ist ja die Bewegung oder das Volumen viel, viel geringer gewesen, obwohl wir eigentlich so eine riesen existenzielle Krise hatten, also wo wirklich ja das Finanzsystem in Frage stand, die Banken als Einlageninstitute, also damals, ich kann mich daran erinnern, auch in der Eurokrise 2011, wo dann schon die Thematik war, wenn ich jetzt Geld auf einem Schweizer Konto habe, was ist, wenn der Euro zerbricht, kriege ich dann Anteile verschiedener neuer Währungen? Also all solche Gedankenspiele wurden gemacht und da frage ich mich jetzt, woher kommt es, dass der Preis jetzt so stark steigt? Aber ich glaube, es ist vielleicht nicht der Privatkunde im Westen, sondern das Element China und auch die Notenbanken natürlich, die den Preis, glaube ich, noch mehr beeinflussen. Und ich glaube, im Osten wird noch viel mehr gekauft als im Westen, oder?
Das ist unterschiedlich. Kommen wir mal zurück zur Frage, warum ist bei Lehman nicht der Preis von 400 auf 5000 gestiegen? Ja, warum? Weil, wie du schon sagtest, der Privatkunde macht nicht den Goldpreis und auch die private Nachfrage macht nicht den Goldpreis. Wir haben ein jährliches Angebot von 3200 bis 3300 Tonnen aus der Erde. Dann kommen noch ungefähr 1000 Tonnen recyceltes Gold dazu. Das heißt, du hast auf der Angebotsseite ca. 4300 Tonnen. Davon, sag ich mal, nimmt die Hälfte die Schmuckindustrie weltweit. Allen voran Indien, China, Türkei, Italien. schmuckaffine Länder. So, dann hast du damals in 2008 eine Investment-Edelmetall-Nachfrage gehabt, die war in 2007 bei 320 Tonnen Barren und Münzen. Und die ist in 2008 auf, glaube ich, 900 Tonnen gestiegen, aufgrund der großen Angst. So, auf der anderen Seite haben aber die Zentralbanken damals noch nicht massiv Gold gekauft, sondern die waren ja eher auf der Verkäuferseite sogar noch. Sodass die Balance in der im physischen Angebots- und Nachfragesegment trotz der hohen Investmentnachfrage immer noch ja in der Waage war, um es mal so zu formulieren. Jetzt kommt eigentlich die viel wichtigere Botschaft. Der Preis für Gold wird nicht durch den physischen Handel bestimmt. Gold ist ein so High Liquid Asset mit 160 Milliarden Tagesumsatz, dass man davon ausgehen kann, dass nur noch 0,1 bis 0,05% überhaupt physisch Transaktionen stattfinden, wenn dort an den Spotmärkten Gold gehandelt wird. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich finde das gut, weil letzten Endes die Liquidität dieses Assets im Vordergrund steht, als High Liquid Asset. Und das ist nicht zu toppen. Also du kannst quasi fast 24 Stunden Gold handeln. Die physische Komponente spielt allerdings natürlich in den Köpfen dieses Produktes natürlich eine Rolle. Ja, wie weit sind die Ressourcen, die noch in der Erde stecken? Das ist dann auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn du 2008 hörst, ja, du hast bestimmte Ressourcen, Gold in der Erde von x Tonnen, das reicht nur noch 20 Jahre. Ja, jetzt haben wir 2026, also mir wäre nicht bewusst, dass das Gold in 2028 nicht mehr aus der Erde kommt. Warum? Damals hat man quasi alles unter dem Aspekt gesehen, Gold kostet $500 die Unze oder $700 die Unze. Und da lohnt es sich natürlich aus bestimmten Minen nichts mehr nach oben zu holen. Jetzt haben wir $5,000 die Unze und jetzt wird alles exploriert auf dem Planeten, was nicht bei 5 auf den Bäumen ist. Ja?
Ja, es ist auch ein spannendes Feld, die Minenaktien, die jetzt natürlich super große Margen haben. Also ich glaube, da werden wir auch noch einen M&A-Zyklus sehen. Bist du in solchen Bereichen auch unterwegs oder sagst du, ich bleib rein physisch, Schuster, bleib bei deinen Leisten?
Naja,
Michel, bleib bei deinen Unzen.
Grundsätzlich sind das ja schon Äpfel und Birnen. Ja, du hast einmal eine physische Komponente, wo niemand ein schuldrechtliches Prinzip dir gegenüber hast. Du hast den Vermögenswert in deiner Hand. So, bei einer Aktie reden wir über einen Sachwert und ein Unternehmensrisiko, ein Ausfallrisiko, abhängig von der Bonität eines Unternehmens. Das sind Äpfel und Birnen. Aber trotzdem, natürlich beobachte ich diesen Sektor. Natürlich weiß ich auch, dass die sich aktuell, haben die höchsten Margen ever. Die leben im Schlaraffenland. Und die Performance der Goldminenaktien spiegelt das eigentlich noch gar nicht wider. Obwohl die schon gut gelaufen sind im letzten Jahr. Aber meines Erachtens, die leben ja immer noch im Schlaraffenland.
Ja,
das wird und das noch auf absehbare Zeit.
Ja. Vielleicht auch so bleiben. Ich habe eine Frage, und zwar hatte ich gelesen, 2017 habt ihr irgendwo 56 Tonnen Gold umgesetzt. Das hatte ich in einem alten Artikel gelesen. Mhm. Kannst du sagen, wie viel, was die Menge letztes Jahr war? 2025, gäbe es da schon Zahlen zu? Oder so eine Range ungefähr? Einfach um mal einen Vergleich zu
machen. Eine Range, um die 50 müssten es wieder gewesen sein. Wir hatten den absoluten Peak hatten wir 2020 mit 85 Tonnen.
Das war Corona.
Das war gewichtstechnisch das Rekordjahr.
Ja.
Aktuell, ich habe noch keine konkreten Zahlen. Dazu ist das Jahr noch nicht lang genug. Vorbei. Vor allen Dingen die Zeit im Januar war nicht da, sich um Statistiken zu kümmern, um es mal so zu formulieren. Ja. Ich würde mal schätzen, um die 50 Tonnen Gold, um die 300 Tonnen Silber. Das dürfte so die Range gewesen sein. Jetzt darf man nicht vergessen, dass wenn man 50 Tonnen zu Preisen von heute, ist natürlich umsatztechnisch mehr in Euro als 85 Tonnen in 2020.
Eine Menge.
Bitte?
Preis mal Menge, ne? Das ist.
Ja, Preis mal Menge, ganz genau, ja. So. Das ist aber auch schon, das sieht man das Problem der Preise, der steigenden Preise, was das für die Wirtschaft bedeutet. Wir sind eine Bank. Wir haben noch da einen riesen Vorteil. Ja, wir haben eine andere Refinanzierungsfähigkeit und Kapazität als ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das ist auch der Grund, warum wir in der Branche eigentlich immer lieferfähig sind, weil wir quasi uns gut bevorraten können, um es mal so zu formulieren.
Wie siehst du denn die weitere Entwicklung des Goldpreises? Denn du hast das ganze Nachfragethema jetzt diskutiert und ich glaube, es treffen ja zwei Nachfragen hier aufeinander. Einmal durch die geopolitische Beschaffenheit, einmal diese Krisennachfrage. Zweitens aber, weil man den Goldpreis so hat steigen sehen, natürlich auch die Investmentnachfrage. Was erwartest du für den Goldpreis in den nächsten 12 bis 24 Monaten?
Das ist zu kurz. Für 12 bis 24 Monate mache ich keine Aussage.
36.
Das klingt jetzt böse von mir.
Wie weit müssen wir gehen?
Also, nein. Nein, also ich sag mal so, ich bin kein Freund davon, konkrete Timings irgendwie in den Mund zu nehmen. In 12 Monaten, in 8 Monaten und 26 Tagen. Das ist Blödsinn.
Da muss ich mich entschuldigen an der Stelle.
Ich habe Zeit
Olli,
meines Berufslebens und ich gehe jetzt.
Der fragt bitte, mich, Olli, das ist eine Schwäche von Olli, der will immer Zeit und ein Ziel irgendwie haben. Da fragt er mich auch immer, wie Aktienmarkt.
Ziel.
Und ich sage immer, ich gebe immer eine riesen Range an, weil ich das auch unseriös
ja,
finde.
Ja, ja. Ja. Also bevor ich Edelmetalle gemacht habe, war ich sogar mal auf dem Börsenparkett und war als Aktienhändler unterwegs. Ich habe immer mit Risiken zu tun gehabt und immer mit Timings auch zu tun gehabt. Und die Frage ist in meinen Augen nicht auf dem High verkaufen, auf dem Low einsteigen. Wenn du das als Prämisse für eine Geldanlage hast, dann solltest du dir gleich auch einen Lottoschein kaufen, weil das ist fast unmöglich, diese Dinge zu erreichen, dass man auf dem Low einsteigt und auf dem High aussteigt. Ich bin eher ein Freund davon, sei zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Asset-Klasse. Das ist mein Rat an die Anleger, um zu gucken, ist es Zeit für Sachwerte? Und leider ist seit 20 Jahren die Zeit für Sachwerte. Ja, dann muss ich gucken, dass ich in Sachwerten investiert bin. So, und zu Sachwerten gehören bekanntermaßen Immobilien, Aktien und Edelmetalle. So, wenn ich jetzt schon immobilienlastig bin, dann brauche ich nicht mehr so viel Edelmetalle. Wenn ich jetzt Bond und Festgeld und Tagesgeld lastig bin, dann brauche ich viel Edelmetalle, um mein Portfolio mit über Sachwerte abzusichern. Zur Preiskomponente, da setze ich mich eigentlich immer hin und sage, ich schaue von heute nach vorne. Der Blick in den Rückspiegel und die Jammerei, dass der Zug nicht angehalten hat, um mich noch mal reinzulassen in den Goldmarkt und die S-Bahn leider nicht mehr in der Station Südbahnhof bei 3.500 gehalten hat, wo ich eigentlich einsteigen wollte, und dieses Heulen, ich bin nicht drin und so weiter, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur der Blick nach vorne. Ist Gold mit dem Blick nach vorne eine gute Anlage oder nicht? Und mir fallen da verdammt wenig Gründe ein, warum Gold auch in der Zukunft eine schlechte Anlage sein sollte. Wir haben nach wie vor massive Unsicherheiten auf der Welt und Gold ist der sichere Hafen. Schaut euch das doch an im Januar. Ja, was ist der sichere Hafen? Gold performt, Bitcoin schmiert ab. Wo greifen die Leute letzten Endes hin, wenn es wirklich kritisch wird? Dann greifen die Leute meines Erachtens nicht zur Bitcoin, sondern seit 5000 Jahren zum Metall. So. Also, wir haben keine weiteren Sicherheiten. Wir haben Zinsumfeld. Da droht auch nicht plötzlich eine 5% Verzinsung in Europa, ja, oder weltweit. Klammer auf, kann sich eh kein Staat mehr leisten, Klammer zu. Deswegen wird das nicht passieren, Ausrufezeichen. Also Zinsen als der größte Feind des Goldes, vergesst es. Sehe ich nicht. Ja, dann haben wir nach wie vor eine Inflationsproblematik. Wir wissen, dass Gold ein Inflationshedge ist. Ja, und wir haben die Zentralbanken, die nach wie vor sowas mit beiden Füßen auf dem Gas stehen und kaufen, dass es kein Morgen gibt. Und dafür gibt's auch bestimmte Gründe. De-Dollarisierung, Vertrauensverlust in den Dollar generell, dass die BRICS-Staaten, die versuchen untereinander ein Gold-Settlement hinzukriegen. Ja, also ich schaue nach vorne und ich sage, je länger du, Olli, mir den Zeitraum setzt, desto mehr würde ich sagen, jo, bis zu dem Zeitpunkt ist Gold sicher gestiegen.
Okay. Siehst du denn eine Gefahr, also wenn wir die jüngeren Investoren und generell erstmal die anschauen, dann sieht man ja eine starke Investments in ETFs, anstatt in physisch zu investieren. Gibt es Risiken, die du sagen würdest, die man da beachten soll? Und ob man das vielleicht mischen soll oder ob das in Ordnung ist oder was auch immer?
Ja, es kommt konkret auf das Produkt an, was da gekauft wird. Also es gibt ja auch immer zwei Prämissen, die ein Anleger hat. Ja, entweder der Anleger will bequem handeln können und dem ist diese physische Komponente eigentlich eher sekundär wichtig. Ja, der geht in den ETF, der kauft ein Xetra-Gold, der kauft vielleicht einen Gold-Teether, der geht in diese Themen rein, weil er diese übers Depot zu engen Spreads handeln kann, aber trotzdem in der Asset-Klasse Gold drin ist. Punkt. Das ist die eine Gruppe von Anlegern. Und die andere Gruppe von Anlegern sagt sich, na, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich will es lieber in der Hand haben. Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber so ein ETF kann auch mal hops gehen oder so eine Börse kann sich samt Inhaber nach Südamerika absetzen. So Thema Kryptowährungen etc. Also es gibt dann die dann sagen, nee, mein Vertrauen ist so begrenzt, dass ich lieber den Vermögenswert im Bankschließfach habe. Wobei Bankschließfach gerade auch irgendwie ein ganz komisches Thema ist.
Zumindest in NRW muss man da ein bisschen aufpassen.
Ja.
Bei den Zweitligavereinen. Nein, aber eine Frage, die mich beschäftigt, ist
Vorsicht!
Deshalb, ich habe das Kissen hinten gesehen, deshalb wollte ich auf den Fußball auch nochmal eben anspielen. um mal anders zu fragen, natürlich sind das viele Privatkunden bei euch. Wenn man den Altersmix anschaut, ist es so, dass es auch zunehmend jüngere Leute sind, die kaufen, oder eher die älteren Leute, oder ist es bunt gemischt? Und die zweite Frage ist, seht ihr neben Privatleuten vielleicht auch Firmeninhaber oder Firmen, also dass Corporates vielleicht anfangen zu sagen, ich habe einen gewissen Liquiditätsvorrat, den ich so vielleicht gar nicht brauche, aber das ist mir im Fiat-Geld zu unsicher. Also gibt es vielleicht, wir haben ja im Bitcoin-Bereich, du sprachst es an, haben wir ja Firmen, die einfach diese Bitcoin-Holder sind, sogar teilweise Anleihen begeben, um Bitcoin zu kaufen. Ob das dann am Ende so nachhaltig ist, weiß ich nicht, weil wenn was mit Schulden finanziert ist, immer ein bisschen Thema. Aber siehst du, dass auch Firmen vielleicht anfangen, so eine strategische Goldreserve, einfach aus Sicherheit, wenn ich jetzt so das kleine Handwerker habe, das sagt, ich habe hier das Geld und ich sehe eben diese Schwierigkeit in der geopolitischen Lage und auch wirtschaftlich, dass ich sage, ich hedge mich ein bisschen, auch meine Firma mit Gold. Seht ihr sowas auch?
Um die erste Frage zu beantworten, nach dem Alter der Anleger. Es ist irgendwo im Lebenszyklus der Menschen normal, dass ältere Menschen eher die wohlhabenderen sind. Das klar, stimmt. Oder? Ja, du hast ein Berufsleben hinter dir, du hast ein Haus abbezahlt, dein Gehalt ist über 20 Jahre hoffentlich gestiegen und so weiter und so weiter. Im Gegensatz zu einem Berufsanfänger. Es ist ja nicht jeder reich geboren. Ja, so. Das heißt, erstmal hast du natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung und auch der Entwicklung eines Lebenszyklus am Ende deines Lebens mehr Geld als am Anfang. Das ist mit den Haaren ein bisschen anders, deswegen hat mich deine Bemerkung Friseur Lehman ein bisschen irritiert, weil wir uns ja doch ähnlich sind, aber ich habe vergessen, das ist ja auch schon 20 Jahre her. So, du hast also
ich habe auch der nur hinten schneiden lassen. Ich habe nur hinten schneiden lassen.
Ja, hier. So. Also, es sind die Älteren, die momentan die Vermögenderen sind. Ja, es ist also quasi kein demokratisches, überraschendes Phänomen, dass eher die Älteren die Edelmetallkäufer sind. Ist doch logisch, die haben die Kohle dafür übrig. So, und jetzt kommt's aber. Jetzt gibt's ja Produkte, wie zum Beispiel Sparpläne, Edelmetallsparpläne, wo Menschen mit 50, 25, 100, 200 Euro monatlich auf ein Ziel in vielen Jahren hinsparen. Und wir haben so ein Produkt und dieses Produkt läuft so krass gut, dass ich merke, es gibt hunderttausende junge Anleger in Deutschland, die nicht einen Aktienfonds besparen, sondern die einen Goldsparplan haben oder einen Edelmetallsparplan haben. Weil wir haben ja einen Sparplan im Angebot, der sogar die Möglichkeit bietet, Platin, Palladium, Silber beizumischen, wenn ich will. Was nicht unclever ist, weil das sind ganz andere Determinanten der Nachfrage, als das beim reinen Gold ist. Also, was will ich sagen? Du hast natürlich die Vermögenden, die kaufen größere Stücke Edelmetalle. Du hast aber auch kleinere Anleger, die kleinere Stückzahlen kaufen. Ich glaube, es gibt Umfragen, Steinmeiß-Institut, muss man mal schauen. Gibt schon auch junge Anleger in Deutschland, die zu Edelmetallen greifen. Und die Edelmetallaffinität in Deutschland ist ja weltweit eine der größten überhaupt. Geh mal nach Skandinavien, da sagen die, was will ich mit Gold? Ja, ich habe ja noch nie eine Krise gesehen, ja, in Norwegen.
Ja, ich glaube, es hat vielleicht. So,
ja. Wenn ich risikoreich investieren will, dann kaufe ich Aktien. Ja, so. Das ist eine ganz andere Denke. Wir Deutschen sind da schon sehr getrieben durch den Krieg, durch die Inflation, durch die Währungsreformen und so weiter und so weiter. Die letzte Frage, die du hattest, kaufen Unternehmen Gold zur Eigenanlage? Ja, das tun sie. Das haben sie schon immer, aber sie tun es vermehrt in den letzten Jahren. Also, ich würde jetzt mal nicht sagen, jeder kleine Handwerksbetrieb, das merkst du ja gar nicht. Ja, wenn so eine Order kommt, dann wissen wir ja nicht, ist es jetzt für die Firma oder ist es jetzt für den Firmeninhaber, der da gekauft hat. Ja, ich würde mal sagen, so ab Unternehmensgrößenordnungen 100 Mitarbeiter aufwärts, da kann man das, glaube ich, ganz gut auseinanderhalten, ob die für die Firma kaufen oder ob der Geschäftsführer für sich privat was macht. Und wir nehmen war, dass hier auch Gelder geparkt werden, weil es Unternehmen gibt, die sind gesund, die haben keinen Investitionsstau, die haben keinen Akquisitionsappetit, aber die schieben halt 50 Millionen vor sich her. Und dann sagen sie sich, ach komm, das wird die nächsten 3 bis 5 Jahre noch so bleiben, da kann ich doch auch mal was in Metallen allokieren. Ja, sehen wir auch. Family Offices sowieso. Ja, wenn ich das mal als Firma bezeichne, das sind ja die Verwaltungsbüros der Superreichen, die haben schon seit Ewigkeiten Gold. Und da sehe ich eher Akkumulation als Deinvestment.
Du sprachst gerade auch euren Sparplan an. Da möchte ich mal auch bei Platin einhaken. Also wir haben über Gold und Silber gesprochen. Platin fand ich auch interessant. Mhm. Wir waren ja beim Platinpreis um die $1,000, also wo der Goldpreis Richtung 3.000 oder über 3.000 schon war, was ich auch eine krasse Diskrepanz finde, weil in meinem Berufsleben war eigentlich Platin immer etwas teurer als Gold. Seht ihr, dass dort auch eine zusätzliche Nachfrage entsteht, weil die Leute vielleicht einfach sagen, okay, in dem Verhältnis, jetzt ist ja der Platinpreis auch unheimlich gestiegen im letzten Jahr, aber seht ihr auch physische Nachfrage dann von Leuten, die Platin kaufen, bewusst?
Null. Warum sage ich null? Weil Platin ist ein Metall, das zu 95% von der Industrie aufgesogen wird und dort nochmal zu 90% von der Automobilindustrie. Die Investmentnachfrage in Deutschland nach Platin ist unfassbar gering. Warum? Weil es einfach mehrwertsteuerpflichtig ist. Es ist wie Silber, 19% mehrwertsteuerpflichtig im Gegensatz zu Gold. Und ein Investment zu beginnen mit 19% Donation to the State, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, das dann als Investment zu bezeichnen. Wir machen jedes Jahr ungefähr eine Tonne Platin und eine Tonne Palladium. Das sind aber dann die Liebhaber, die unbedingt noch Platin und Palladium haben wollen, weil sie schon massenhaft Gold oder Silber haben. Die wollen sich dann nochmal weiter diversifizieren. Das war ja das, was ich auch gesagt habe. Im Sparplan liegen diese Metalle alle im Zollfreilager, sind also steuerfrei. Da macht es mehr Sinn, das mal beizumischen, als physisch in Barren und Münzform anzulegen.
Wo lagert das dann?
In der Schweiz.
In der Schweiz. Ja, sehr gut.
Können wir vielleicht auch noch als Referenz die Tonnenanzahl bei Silber haben? Weil wir haben Gold, Platin. Wie sieht es bei Silber aus?
300?
Ja. Richtig, korrekt. Uli hat's aufgepasst.
Ja, ich höre dir zu, im Gegensatz zu Olli. Ja, ne?
Gibt es, wir sehen nur steigende Märkte, besonders beim Goldpreis. Gibt es denn ein Szenario, was wir vielleicht unterschätzen?
Also es gibt natürlich ein Szenario und das sind die Zentralbanken. Ich sag mal, wenn die Zentralbanken aufhören, dann war's das erstmal mit der Goldrallye. Und wenn die Zentralbanken vielleicht sogar eher auf den Trichter kommen, ich kenne, wüsste nicht, was es für Gründe geben sollte, das zu tun. Wenn die Zentralbanken auf der Geberseite sind, auf der Abgeberseite sind, dann war es das erst recht mit den Preisen. Ja? Die Gefahr ist da, ganz klar. Du hast, was wir auch beim Silber gesehen haben, ich meine, hättet ihr das gedacht, dass Silber auf über 100 Dollar steigt? Das ist ja super krass, in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe privat ein paar Silberunzen verkauft im September 2025 zu 39 Dollar. Und ich dachte, ich hätte einen super Schnapp gemacht. Ja, so. Hättest du mal 6 Monate gewartet? Nein, also Spaß. Ich hatte ja eben gesagt, ich mag das nicht, rumzuheulen und in die Vergangenheit zu blicken. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Silber, 300 Tonnen, das ist unser Volumen gewesen. Und die Gefahr, die man da gesehen hat in den Preisen, alles, was schnell hochgeht, kommt auch irgendwann mal wieder runter. Icarus lässt grüßen. Dass das an einem Tag um 33% konsolidiert vor 2 Wochen, das hat, glaube ich, schon auch viele erschrocken, mich eingeschlossen. Ich hatte so einen 10%-Rutsch mal erwartet, aber momentan hast du ja im Silber wirklich erratische Bewegung. An einem Tag 6% hoch, am nächsten 9 runter, am nächsten wieder 9 hoch, 11 hoch, 11, 12 runter. Das erinnert mich momentan eher so ein bisschen an so einen Seismographen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ne? Die Ausschläge werden plötzlich größer. Was kommt dann? Ein Erdbeben. So. Weiß ich nicht, welches, es kann ein Finanzerdbeben sein. Ja, ich meine, wenn heute schon normal ist, dass irgendwelche Präsidenten von Ländern andere Präsidenten kidnappen und die Welt macht nichts. Oder Präsidenten anderer Länder erheben Gebietsansprüche auf andere Länder und die Welt macht nichts. Ja, dann wissen wir schon, wie weit wir sind, oder?
Ja, ich glaube, was leider halt bei den Edelmetallen auch mit reinspielt, also A, hat sich ja Gold vom Zins auch gelöst und das ist so 2022 passiert, würde ich sagen. Also ich glaube, für den Goldpreisanstieg sehe ich persönlich einen großen Grund, wie du sagtest, dass die Käufe der Notenbanken, was glaube ich auch eine Folge ist der Invasion Russlands in die Ukraine, weil durch das Thema SWIFT und Einfrieren von Staatsanleihen anderer Länder, ich glaube, da haben halt viele Notenbanken gesehen, auch gerade im globalen Süden oder auch wenn man sich Polen anschaut, wie viel dort ist, dass man einfach sagt, ich investiere vielleicht nicht in Incremental Reserve Dollar in Dollar, sondern ich will physische Ware, die unabhängig ist vom Finanzsystem. Also ich glaube, das war ein großer Gamechanger, dass eben die Notenbanken dort allokieren. Und beim Thema Gold und Silber glaube ich, dass es salonfähiger geworden ist. Also ich glaube, wir haben durch den Preisanstieg, also höhere Preise, ziehen natürlich dann auch Leute an. Also da ist Musik drin. Also lange war ja, ich habe vor 2 Jahren einen Artikel gelesen über Goldminenaktien, die braucht man nicht, weil die laufen viel schlechter als Gold. Und auf einmal springt da sowas an und dann werden Leute aufmerksam. Und ich glaube, dass wir auch bei Gold und Silber wahrscheinlich einige CTAs haben, Trendfolgemodelle, die automatisch handeln, weil der Preis sich einfach bewegt. Und ich glaube, wenn wir dann engere Märkte haben und dann irgendwelche Stop-Loss-Thematiken dazukommen, also ich glaube, dass der Silberpreis auch deutlich vom Thema Spekulation oder vom Trading dann auch getrieben ist und weniger von den physischen Elementen. Also ich glaube, da sehen wir was. Aber groß ist, glaube ich, das unterliegende Thema, die Struktur, was du sagtest, Geopolitik, Unsicherheit. Und ich glaube, die Leute begreifen mehr und mehr, dass eben das Fiat-Geld wenig gedeckt ist und dass auch Ansprüche, die vielleicht alle sich so vorstellen, ich sag mal Rente und Co., wo soll es herkommen, wenn man rein mathematisch schaut? Das heißt, strukturell, glaube ich, an eine höhere Inflation und an eine strukturelle Entwertung des Geldes. Und da ist natürlich Gold der Hedge.
Genau. Also die Zentralbanken, da spielen die größte Rolle. Polen in Europa stärkster Käufer von Gold, aber auch andere Länder auch. Und ich sag mal so, die Zentralbanken, gerade in Asien, China, allen voran, man kennt da offizielle Statistiken, aber die kaufen ja am Sekundärmarkt auch wie verrückt ein. Deswegen die Nachfrage Ost-West, das ist manchmal ganz, ganz unterschiedlich. Momentan ist die Nachfrage weltweit hoch und es gibt Phasen wie zum Beispiel 2012, wo wir hier die Euro-Krise hatten. Da war die Nachfrage hier in Europa, also im westlichen Bereich, viel größer als in Asien. Da ist also quasi sehr, sehr viel Gold von Asien nach Europa gekommen in diesen Jahren. Und jetzt eigentlich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt ist es eher so, dass man so ein Volleyballnetz hat, wo ich mal eine Karikatur gesehen habe, wo der Westen Goldbarren in Richtung Osten schmeißt und Osten schmeißt die Dollars wieder über das Netz. Und das Thema De-Dollarisierung spielt nach wie vor eine Rolle. Alle sehen die Probleme der USA und sie wissen, dass die Welt in einer unfassbaren Abhängigkeit zum Dollar steht und man da gerne raus möchte. Aber jetzt möchte ich mal einfach ein Beispiel machen. Jetzt nehmt doch mal an, was heißt nehmt an? Das ist ja, kann man ja nachschlagen und recherchieren und validieren. Ja? China hat um die 800 Milliarden Staatsanleihen der USA im Portfolio. So, ist drittgrößter Gläubiger nach Japan und Europa. Und jetzt verzinnt sich das mal mit dem Durchschnitt der Treasuries der letzten Jahre, weil die werden einen Mix in ihrem Portfolio haben. Ja? Sagen wir mal 5%. Das heißt, die kriegen 40 Milliarden Dollar Zinsen. Das teilt ihr bitte mal durch den aktuellen Goldpreis und dann wisst ihr, dass es den Chinesen noch nicht einmal gelingt, ihre Zinsen in Gold zu de-dollarisieren. Das heißt, wir sind noch weit entfernt von einem De-Dollarisierungseffekt der Zentralbanken in Gold zu den Preisen von heute.
Das ist interessant. Das ist eine sehr interessante Blickweise. Die hatte ich so auch noch nicht. Das heißt, schwingt da für dich mit, dass wir, ohne Ollis Zeitrahmen wieder zu haben, aber deutlich, deutlich höhere Goldpreise sehen können, die vielleicht auch das 2- bis 3-fache des aktuellen Preises sind.
Schau mal, jetzt will plötzlich der Uli auch eine Entwicklung hören.
Ich will nur eine Entwicklung hören. Ich frage nicht nach dem Zeitrahmen.
Nein, also Olli. Ich sehe nochmal, ich sehe keine sinkenden Preise. Ich wüsste nicht warum.
Wenn du zurückreisen könntest 20 Jahre vorher, wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben würdest oder Marktteilnehmern allgemein, was wäre das?
Ja, ich sag mal so, wir machen das Geschäft seit 1950 und ich habe die ältesten Preislisten aus 1950 und wenn du da auf diese Schreibmaschinen geschriebenen Seiten schaust, Olli, du weißt noch, was eine Schreibmaschine ist, oder?
Ja, danke schön.
Also, wo alles noch in DM anstatt EUR ist und du suchst vergeblichen Krügerrand auf der Edelmetallliste, weil es den erst 17 Jahre später gab und so weiter. Da denkst du dir schon, oh mein Gott, hätte mein Großvater doch mal ein bisschen was gemacht und der Vater vielleicht auch noch, dann müsste ich heute vielleicht nicht mit Uli und Olli sprechen, sondern hätte den ganzen Tag schon Hängematte und Piña Colada den ganzen Tag. Also, nein, ich sag mal so, wenn ich mein früheres Ich setzt ja auch immer voraus, dass mein früheres Ich Geld gehabt hätte. Nehmen wir das einfach auch mal an, ja, zum Investieren, dann hätte ich gesagt, ey, Junge, mach was in Edelmetallen, leg das weg. Denk nicht, schau dir den Preis erst in 20 Jahren an oder in 10 Jahren an. Denk in langen Zyklen, was Edelmetalle anbelangt. Mach was, mach jedes Jahr was, mach nicht auf einen Schlag. Das ist übrigens was ich bis heute beherzige, seit ich vor 20 Jahren dieses Kilo angefasst wurde und mich der Stromschlag quasi getroffen hatte, habe ich jedes Jahr was gemacht. Ich habe nicht in einem Jahr Unsummen da reingesteckt, sondern ich habe jedes Jahr eine Kleinigkeit gemacht. Und mal kaufst du niedrig, mal kaufst du hoch. Und der Schnitt über die 20 Jahre erfreut mich jedes Mal, wenn ich da aufs Portfolio schaue und gucke, was das wert ist.
Siehst du eine Gefahr? Wir hatten es in den USA mal, also wir haben das physische Risiko Bankschließfächer in NRW angesprochen. Aber siehst du auch eine Gefahr? Wir hatten ja in den USA damals, wo man Gold abgeben musste. Das ist natürlich ein Punkt. Siehst du auch bei dem Thema Staatsverschuldung irgendwelche Tendenzen, dass sowas nochmal kommen könnte?
Halte ich, simpel gesprochen, für völlig ausgeschlossen. Wir haben offene Grenzen Ich kann europaweit irgendwo hinfahren, ohne dass mich irgendeiner anhält und einen Pass verlangt. Also erstmal müsste man wieder Grenzkontrollen anschaffen, so wie früher zwischen Deutschland und DDR. Ja, dann würde das vielleicht funktionieren, dass da nichts über die Landesgrenzen verschwindet. Wenn heute in Deutschland jemand herkommen würde und sagen würde, du musst dein Gold abgeben, weil der Staat das so will, großes Gelächter, oder? Also dieses Verbot oder diese Kontrolle des Staates einzugreifen, das macht mir überhaupt keine Angst. Was mir Angst machen würde, wenn es soweit wäre, dass das wirksam wäre, was dann vorher in unserer Gesellschaft passiert ist, das macht mir viel mehr Angst.
Du hast schon einen Rat gegeben an dein jüngeres Ich, aber wir heißen ja auch nicht umsonst die Message und wir geben auch gerne immer nochmal eine Message an die Zuhörer, vielleicht für dich natürlich im Bereich Edelmetalle. Was wäre deine Message an den jungen Investor heute, vielleicht auch den alten Investor heute?
Der junge Investor kriegt von mir die Message, mach was. Was du entbehren kannst, spar in Edelmetalle an. Du wirst, wenn deine Kinder 18 sind, für die du gespart hast oder für dich in die Rente gespart hast, wirst du sehr glücklich sein, diesem Rat gefolgt zu sein. Als alter Mensch würde ich sagen, hab Freude an der Entwicklung, die du im Edelmetall gehabt hast. Halt die Edelmetalle fest, gib sie an deine Familie weiter und tu der Familie damit einen Segen.
Michel, du warst ein Segen für uns, ein unheimlich toller und spannender Gast. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Zeit.
Gerne.
Und für alle Zuschauer und Zuhörer viel Spaß beim Hören und Schauen dieser Folge und bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.